Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Zur Stunde sitzen sie wieder mal zusammen, die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Und auch die britische Premierministerin Theresa May war anfangs noch mit dabei. Denn wieder musste sie erklären, warum der Brexit erneut verschoben werden soll, zum zweiten Mal dann. Doch schon im Vorfeld hatten einige Kompromissbereitschaft signalisiert, so auch Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Ankunft in Brüssel.
Angesichts der historischen Verantwortung, vor der wir stehen, ein gutes Miteinander auch für die Zukunft zu ermöglichen, sollten wir offen und konstruktiv über die Bitte der britischen Premierministerin diskutieren. Und in diesem Geiste werde ich für die deutsche Bundesregierung hier auch auftreten.
Die Verlängerung des Brexits, sie wird wohl beschlossen. Die Frage ist nur, um welche Zeitspanne. Und wie kann künftig verhindert werden, dass Großbritannien dann bei wichtigen EU-Entscheidungen noch mitredet oder gar blockiert, obwohl die Briten ja letztlich mit einem Fuß schon draußen sind. Das alles wird derzeit von den 27 diskutiert. Und wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten vor Ort und mit Daniel Groß von der Brüsseler Denkfabrik Center for European Policy Studies. Die weiteren Themen: der rechte Block unter Benjamin Netanyahu kann offenbar die Parlamentswahlen in Israel für sich entscheiden. Erstmals tagte heute in Berlin das sogenannte Klimakabinett. Bundesweite Razzien gegen Islamisten. Taxifahrer wehren sich gegen eine geplante Liberalisierung bei der Personenbeförderung. Basketball-Superstar Dirk Nowitzki beendet seine Karriere und ein internationales Forscherteam präsentiert ein Bild von einem schwarzen Loch. Aber damit gehen wir erstmal nach Brüssel. Seit 18 Uhr sitzen sie im Ratsgebäude zusammen und einige waren beim Eintreffen doch schon etwas genervt. Wieder geht es um den Brexit, wieder um eine Verlängerung und dabei ist ja noch nicht mal klar, ob es in London demnächst wirklich eine Mehrheit für einen bestimmten Kurs gibt, auch wenn Labour und die Tories jetzt miteinander reden. Doch heute oder vielleicht eben erst in den frühen Morgenstunden wollen sich die 27 über eine Nachspielzeit festlegen. Peter Kapern, zeichnet sich denn inzwischen ab, wie lange diese neuerliche Verlängerung ausfallen könnte?
Auf dem Tisch im Sitzungssaal liegt mittlerweile der zweite Entwurf für eine Abschlussresolution. Und in diesem Entwurf ist vom 31. Dezember 2019 die Rede. Also der Brexit würde gewissermaßen bis Jahresende verschoben werden. Ob es so kommt, ist noch nicht absehbar. Denn noch wird dort wirklich heftig diskutiert, nach allem, was wir hören. Noch ist auch ein No-Deal-Brexit nicht völlig vom Tisch. Jedenfalls dann, wenn man französischen Diplomaten folgt. Die sagen nämlich hier am Rande des Gipfels, dass der No-Deal-Brexit durchaus eine Option sei, dass der Schaden, der der Europäischen Union durch so einen No-Deal-Brexit entstehen würde, geringer sei als der Schaden, den ein Großbritannien verursachen könnte, dass der Europäischen Union weiter angehört und sich aber nicht an gute Spielregeln hält, sondern es darauf anlegt, die Abläufe in der Europäischen Union zu stören. Ich kann im Moment nicht wirklich einschätzen, ob das mehr ist als eine harte Verhandlungsposition der Franzosen oder ob sie es tatsächlich als Vetodrohung verstehen. Im Moment scheint mir doch alles hinzudeuten auf den 31. Dezember als Zeitpunkt der Brexit-Verschiebung und es wird eben im Sitzungssaal diskutiert darüber, zu welchen Bedingungen und mit welchen Rahmensetzungen das geschehen soll.
Stichwort Rahmensetzung, Herr Kapern, es gibt angeblich auch Spekulationen, dass auch die Amtszeit der derzeitigen EU-Kommission verlängert werden könnte. Was wissen Sie darüber?
Das ist so. Das ist eine der Überlegungen. Ich weiß nicht, ob die sich am Ende in der Schlussresolution finden wird, im Beschluss, den Brexit zu verschieben. Aber dieses Detail zeigt eigentlich, in welcher Detailtiefe hier diskutiert wird. Grundlage dieser Überlegung ist ja die Tatsache, dass die Briten, wenn der Brexit verschoben wird, an der Europawahl teilnehmen. Britische Abgeordnete würden in das Europaparlament einziehen. Möglicherweise die Mehrheitsverhältnisse verschieben gegenüber einem Europaparlament, das ohne die Briten zustande käme, weil die britischen Abgeordneten, ich sage es mal so, nicht gleichmäßig über alle Fraktionen verteilt wären. Das würde dann, wenn ein neuer Kommissionspräsident gewählt würde, diese Wahl doch stark beeinflussen, so die Befürchtung zumindest bei manchen. Deshalb auf dem Tisch die Idee, das derzeitige Mandat der Kommission, das jetzt Anfang November endet, vielleicht dann auch bis zum Brexit-Datum 31.12. zu verschieben, falls das notwendig sein sollte, um so sicherzustellen, dass nicht die britischen Abgeordneten, die ja nur für, wenn denn alles so läuft wie geplant, für sehr kurze Zeit dem Europaparlament angehören werden, dass die nicht sozusagen die Wahl des nächsten Kommissionspräsidenten verfälschen.
Herr Capern, eine weitere wichtige Frage ist ja auch die, wie kann man verhindern, dass die Briten faul spielen, wenn sie noch weiter länger jetzt Mitglied bleiben sollten in der EU? Was gibt es da für Überlegungen?
Naja, es gibt die Überlegung eines Gentleman Agreements, denn alle rechtskundigen Experten in den EU-Institutionen sagen, man kann eigentlich keine rechtsverbindliche Regelung treffen, die dafür sorgt, dass die Briten sich raushalten, um es mal ganz profan zu sagen. Etwa wenn im Rat über wichtige Fragen diskutiert wird, etwa wenn im Parlament wichtige Abstimmungen stattfinden. Alles, was man da offensichtlich machen kann, ist sozusagen der britischen Regierung auch im Namen möglicher Nachfolger das Versprechen abzunehmen, dass sie dies nicht tun, dass sie sich wohl verhalten werden gegenüber der Europäischen Union. Es gibt da so Regelungen, dass die EU-27 sich das Recht herausnehmen wollen, öfter ohne die Briten zu tagen, dass die britische Regierung dazu eher okay geben soll. Auf Regierungsebene könnte so ein Gentleman's Agreement möglicherweise noch funktionieren. Aber wie man frei gewählte britische Abgeordnete dazu verpflichten will, sich aus wichtigen Dingen herauszuhalten im Europaparlament, ist mir ein Rätsel. Abwarten, ob dieses Rätsel aufgelöst wird heute Nacht.
Informationen waren das von Peter Capern aus Brüssel. Besten Dank. Und zugehört hat der Politologe Daniel Groß von der Brüsseler Denkfabrik Center for European Policy Studies. Herr Groß, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Groß, wie ist denn Ihre Erwartung an diesen Sondergipfel? Wie lange wird die Verlängerung für die Briten in Sachen Brexit wohl ausfallen?
Ja, es sieht doch so aus, als würde der 31. Dezember von diesem Jahr eine Art Kompromiss darstellen. Ein Kompromiss zwischen Ende März, wie vom Ratspräsidenten Tusk angedacht, und dem 30. Juni, das ja angeblich zuerst Frau May haben wollte. Und es hätte auch den Vorteil, dass es dann ungefähr übereinstimmen würde mit der Übergabe der Funktionen an die neue Kommission. Und insofern wäre dieser Termin wirklich ein Kompromiss, mit dem vielleicht beide Seiten leben können. Aber es sind sich alle bewusst, es könnte sein, dass das nicht das Ende ist.
Das heißt, nicht das Ende von was?
Es kann ja noch viel zwischendurch passieren. Ein Extrem wäre, dass es Neuwahlen gibt und ein Boris Johnson Premierminister wird in Großbritannien und dann einfach ein No-Deal-Brexit durchzieht. Oder im Gegenteil, dass es zu einer zweiten Volksabstimmung kommt und die Briten sich dann entscheiden, vielleicht doch in der EU zu bleiben. All das ist ja möglich und vor diesem Hintergrund wäre es vielleicht nicht klug zu sagen, wie können wir die Rechte der britischen Abgeordneten beschneiden. Denn man muss ja sehen, wie sich die Dinge in den nächsten 6 Monaten entwickeln werden.
Ein Problem ist ja sicherlich auch, wenn man jetzt eine längere Verlängerung sozusagen nimmt bis Ende des Jahres, dass ja dann auch erst einmal der Druck auf die Briten nachlässt, sich jetzt schnell zusammenzuraufen und sich doch noch auf einen Kurs zu verständigen. Ist das nicht ein großer Nachteil?
Das ist ein Nachteil und manche denken so im Hinterkopf, vielleicht auch ein Vorteil. Der Vorteil wäre, dass vielleicht, wenn noch mehr Zeit vergeht, es dann doch zum zweiten Referendum kommen kann und dann wird vielleicht der gesamte Brexit abgeblasen. Und außerdem hat man ja gesehen, dass der Zeitdruck nicht so richtig gewirkt hat. Theresa May hat ja schon dreimal versucht, ihr Deal durch das eigene Parlament zu bringen. Das hat nicht geklappt. Also insofern glaube ich nicht, dass ein paar Monate mehr oder weniger da viel ausmachen würden.
Sie haben ja vorhin schon die Unwägbarkeiten angesprochen, die auch innenpolitisch lauern in Großbritannien selbst jetzt. Ja, was heißt das denn alles? Das könnte man doch auch so deuten zur Not, dass sich das Ganze ja noch viel länger hinzieht, weil zum Beispiel auch letztlich die Briten eben keine gemeinsame Position finden, wohin sie wollen.
Genau, es könnte also durchaus sein, dass Ende dieses Jahres nicht das Ende dieses Spiels wäre. Wie gesagt, es könnte sein, dass es vielleicht gar keinen Brexit mehr kommt. Es könnte sein, dass die Briten vielleicht nochmal ein paar Jahre Aufschub bitten. Das weiß man alles nicht. Und ich glaube, da hat die Bundeskanzlerin recht. Wir sollten uns halt alle bewusst sein, dass wir den Briten jetzt schlecht so die Tür vor der Nase zuknallen können. Man muss also relativ offen bleiben, denn solange sich Großbritannien nicht wirklich hundertprozentig entschieden hat, dass sie auf jeden Preis heraus wollen, dann sollte man ihnen zumindest die Gelegenheit geben, das Ganze noch einmal zu überdenken.
Aber bringt das die EU nicht in eine unglaublich schwache Position? Denn das Signal letztlich, was ja an London geschickt wird, ist ja klar, dass die EU will nicht der Bad Guy sein, der letztlich die Briten von der Klippe stürzt. Da stellt sich ja schon die Frage, ob man eben dann nicht auch in einer schwächeren Verhandlungsposition ist.
Nein, das glaube ich nicht. Denn die EU hat ja klargestellt, an dem bisherigen Austrittsabkommen oder zumindest Übergangsabkommen, da gibt es nichts dran zu rütteln. Und ich glaube auch nicht, dass eine britische Regierung irgendwie versuchen würde, die EU von innen zu torpedieren. Das hat ja die Bundeskanzlerin vorher gesagt. Man muss ja danach noch miteinander zusammenarbeiten. Das weiß nicht nur die europäische Seite, das weiß auch die britische Seite. Insofern glaube ich nicht, dass es wirklich zu einer Situation kommen wird, wo Großbritannien vielleicht noch in der EU ist, aber eine britische Regierung bewusst versuchen könnte, die EU zu sabotieren.
Aber rein formal wird man das doch kaum verhindern können, denn man kann ja schlecht sagen, jetzt die Briten sind plötzlich sozusagen ein Mitglied zweiter Klasse.
Genau, formal kann man sowas nicht ausschließen, aber man kann ja auch das Verhalten von gewissen Mitgliedstaaten nicht richtig steuern. Was macht Ungarn zum Beispiel? Was machen die Rumänen in puncto Korruption? Also wir haben da schon viele Probleme, auch unter den 27. Und ich glaube nicht, dass ein Großbritannien, was ja an für sich auch eine Tradition einer harten, vielleicht sogar fairen Diplomatie hat, dass Großbritannien sich da irgendwie aus Prinzip einfach nur um Schaden anzurichten, querstellen würde.
Mhm. Herr Groß, lassen Sie uns noch mal ein bisschen den Blick weiten. Seit 2016 beschäftigt sich ja die EU mit dem Brexit. Das ist ein schmerzhaftes Dauerthema. Was würden Sie sagen, wie groß ist der jetzt schon bereits angerichtete Schaden, einfach weil das so viel Kraft und Aufmerksamkeit bindet?
Ich würde sagen, der Schaden ist geringer als der Nutzen. Denn die EU hat genug Kraft, hat genug Ressourcen, um sich gleichzeitig mit mehreren Problemen zu beschäftigen. Und ich glaube, dieses Erlebnis, dass ein relativ starkes Land sich doch nicht wirklich von Europa lösen kann, das ist schon etwas, was in vielen Ländern auch zu Umdenken geführt hat, das viele Euroskeptiker zu Nachdenken gebracht hat. Also insofern würde ich sagen, dass der Prozess, der langwierige Prozess vor allem und der schmerzvolle Prozess in Großbritannien selbst, eher für die EU ein Gewinn war.
Die Einschätzung von Daniel Groß von der Brüsseler Denkfabrik Center for European Policy Studies. Herr Groß, besten Dank für Ihre Zeit heute Abend.
Dankeschön.
Und von Brüssel gehen wir nach Israel. Es war ein schmutziger wie spannender Wahlkampf, denn erstmals seit langer Zeit war Amtsinhaber Benjamin Netanyahu politisch ernsthaft in Bedrängnis geraten durch den Herausforderer, den ehemaligen Armeegeneral Gantz. Und so war es am Ende tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen auch bei der Auszählung der Stimmen. Doch am Ende dürfte das rechte Bündnis doch eine Mehrheit haben. Auch die Opposition hat Netanyahu bereits zu seinem Wahlsieg gratuliert und die eigene Niederlage eingestanden. Über die spannende Wahlnacht berichtet Benjamin Hammer.
Benjamin Netanyahu hat gute Chancen, Geschichte zu schreiben. Im Sommer wäre er der Premierminister mit der längsten Amtszeit seit der Staatsgründung Israels und würde damit keinen geringeren als David Ben-Gurion ablösen. Netanyahus Gegner werfen ihm vor, das Land im Wahlkampf gespalten zu haben. In der Wahlnacht gab sich der Premierminister jedenfalls versöhnlich. Ich möchte eine Sache deutlich machen. Ja, es wird eine rechte Regierung geben. Aber ich habe vor, der Premierminister aller Bürger Israels zu sein. Links und rechts, Juden und Nichtjuden, aller Bürger Israels. Doch viele Israelis, die für die Mitte-Links-Parteien des Landes gestimmt haben, kaufen Netanjahu das nicht ab. Und sie haben die letzten Tage des Wahlkampfes in Erinnerung, als Benjamin Netanjahu ankündigte, bei einem Wahlsieg israelische Siedlungen im besetzten Westjordanland annektieren zu wollen.
I'm devastated, absolutely.
Ich bin am Boden zerstört, sagt eine ältere Frau in Jerusalem. Wir sind nun von radikalen rechten Kräften umgeben, die noch mehr Land annektieren wollen. So aber werden wir nie Frieden haben. Ich bin aufgebracht und traurig. Ich bin schockiert. Ich war mir sicher, dass wir diesmal gewinnen würden. Das Mitte-Links-Lager hat einfach nicht genügend Parlamentssitze, um eine Regierung mit Benny Gantz als Premierminister zu bilden. Dessen Wahlbündnis Blau-Weiß erreichte zwar mit 35 Mandaten gleich viele Sitze wie der Likud von Benjamin Netanjahu. Doch die Arbeitspartei, ein möglicher Koalitionspartner, verliert weiter an Bedeutung und kommt nur noch auf 6 Mandate. Zu wenig für Benny Gantz. Die israelische Linke ist bei diesen Wahlen unter die Räder der erfolgreichen Kampagne von Blau-Weiß gekommen, sagte der Kommentator Joav Krakowski im Fernsehsender Kan. Die Linke wurde völlig ausgelöscht. Blau-Weiß ist auf Kosten des linken politischen Lagers gewachsen. Auch Benjamin Netanjahus Likud könnte kleineren Parteien Stimmen abgetrotzt haben, etwa der neu gegründeten Partei vom bisherigen Bildungsminister Naftali Bennett und von Justizministerin Ayelet Shaked, die laut vorläufigen Auszählungen nicht in die Knesset einziehen werden. Doch andere mögliche Koalitionspartner schaffen es ins Parlament, darunter 2 ultraorthodoxe Parteien, die im Vergleich zu den letzten Wahlen zulegten. Die könnten nun von Netanjahu verlangen, die Freiräume für säkulare Israelis, etwa am Schabbat, einzuschränken. Benjamin Netanjahu soll in wenigen Monaten von Israels Generalstaatsanwalt angehört werden. Es geht um gleich mehrere mögliche Korruptionsfälle. Netanjahu will auch im Falle einer Anklage weiterregieren. Seine Anhänger werden ihm dabei wohl die Treue halten. Ich bin sehr froh über das Wahlergebnis, sagt ein Mann in Tel Aviv. Netanjahu ist ein großartiger Anführer. Israel ist ein starkes und reiches Land. Und ich glaube, dass es weiter bergauf geht. US-Präsident Donald Trump rechnet damit, dass Netanjahu Premierminister bleibt. Sein Sieg sei ein gutes Zeichen für den Frieden. Der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat sagte hingegen, die Israelis hätten sich mit ihrer Wahl für die Besatzung entschieden und gegen den Frieden.
Aus Tel Aviv berichtete Benjamin Hammer. 23.27 Uhr ist es und wir gehen ins Inland. Es klingt etwas bombastisch, Klimakabinett. Versammelt sind dort alle wichtigen Minister, deren Ressorts für die Einhaltung der Klimaziele maßgeblich verantwortlich sind. Doch entgegen der Ankündigung vom Januar 2019 werde das Jahr des Handelns sein, kann die Koalition beim Klimaschutz noch wenig vorweisen. Jetzt aber soll angeblich alles besser werden. Heute tagte das Klimakabinett zum ersten Mal. Matthias von Lieben.
Wir haben verstanden. Dieses Zeichen wollten heute Umweltministerin Svenja Schulze und Regierungssprecher Steffen Seibert aussenden, als sie nach der ersten Sitzung des sogenannten Klimakabinetts vor die Presse traten.
2019 wird das Jahr des Handelns im Klimaschutz. Das haben wir heute nochmal bestätigt.
Bei der Bestandsaufnahme ist heute noch einmal deutlich geworden, der erhebliche Handlungsbedarf beim Klimaschutz. Wir brauchen zusätzliche und wirksame Maßnahmen in allen Bereichen, damit wir unser Ziel 2030 erreichen.
Eine Bestandsaufnahme. Viel mehr war das Premierentreffen der Ministerrunde heute allerdings nicht. Fest steht erst einmal nur der weitere Fahrplan. Ende Mai soll eine erste längere Sitzung stattfinden. Bis dahin sollen die verschiedenen Ressorts Maßnahmen ausarbeiten, mit denen sie die sogenannten Sektoreneinsparziele erreichen wollen. Konkret geht es dabei um die Bereiche Verkehr, die Energiewirtschaft, die Landwirtschaft sowie den Gebäudebereich. Anschließend soll die Runde bei weiteren Treffen im Juli und August dann konkrete Ergebnisse vorlegen, um noch in diesem Jahr alle Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und um dem Koalitionsvertrag gerecht zu werden, in dem sich Union und SPD darauf geeinigt haben, bis Ende des Jahres ein Klimaschutzgesetz zu verabschieden. Die langfristige Zielmarke, Bis 2030 muss Deutschland 55% CO2 im Vergleich zu 1990 einsparen. Dabei soll auch über die Rolle einer möglichen CO2-Bepreisung als zusätzliches Instrument diskutiert werden.
Ich bin sehr froh, dass jetzt wirklich endlich alle Verantwortlichen an einem Tisch sitzen. Es war viel zu lange in der Bundesrepublik so, dass für Klimaschutz nur die Umweltministerin sozusagen zuständig waren. Und jetzt sind wirklich alle zusammen, also Wirtschaft, Energie, der Gebäudebereich, Landwirtschaft, Verkehr, alle sitzen an einem Tisch und müssen miteinander diskutieren, wie wir die Ziele als Deutschland dann auch erreichen, unser CO2 zu reduzieren.
Neben Merkel und Kanzleramtschef Helge Braun sind alle Minister dabei, die den CO2-Ausstoß senken müssen. Umwelt, Verkehr, Inneres, Finanzen, Wirtschaft und Landwirtschaft. Zweimal SPD, zweimal CSU und viermal CDU. In dieser Besetzung liegt auch die Schwierigkeit, denn die Union lehnt den Entwurf für ein Klimaschutzgesetz, den Umweltministerin Schulze im Februar vorgelegt hat, als untauglich ab. Einzelne Ressorts sollen demnach für die Einhaltung der Klimaziele verantwortlich sein und auch für Kosten, die etwa für den Kauf zusätzlicher Emissionszertifikate anfallen. Doch die Fronten sind verhärtet. Ökoplanwirtschaft, so hat Verkehrsminister Andreas Scheuer das Gesetz bereits genannt. Aus der SPD und aus der Opposition kommt nun die Forderung nach schnellem Handeln. Kanzlerin Merkel muss die Bremser in den Reihen der CDU-CSU auf Kurs bringen, verlangt zum Beispiel SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch. Wir wollen Maßnahmen noch vor der Sommerpause sehen, nicht nur schöne Worte, sagt Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.
Das Klimakabinett darf nicht zu einer weiteren Verzögerungsshow für den Klimaschutz werden.
Er erwartet von der Regierung, dass sie die Bahn ertüchtigt, das Netz von Ladesäulen für E-Autos ausbaut, in der Landwirtschaft die Tierzahlen heruntersetzt und mehr Offshore-Windanlagen zulässt. Linken-Chef Bernd Rieksinger erklärte, reden über das Klima reicht nicht mehr, das Klimakabinett muss schnell handeln und vor allem radikale Konzepte liefern. Doch auch wenn sich die Fachminister bald auf ein Klimaschutzgesetz einigen können, den Fridays for Future-Demonstranten dürfte das nicht reichen. Sie fordern unter anderem einen Kohleausstieg bis 2030, 100% erneuerbare Energien im Jahr 2035 und Klimaneutralität ebenfalls bis 2035.
Das sogenannte Klimakabinett hat heute zum ersten Mal getagt. Aus Berlin war das der Bericht von Matthias von Lieben. In mehreren Bundesländern ist heute ein Großaufgebot der Polizei ausgerückt. Das Ziel: Einrichtungen eines islamistischen Netzwerks. Denn es gibt den Verdacht, dass dieses Netzwerk die radikale Hamas-Bewegung finanziell wie propagandistisch unterstützt haben könnte. Gudula Geuter mit den Einzelheiten.
Der Aufwand ist beträchtlich. Rund 800 Polizisten durchsuchten von den frühen Morgenstunden an Objekte in 9 Bundesländern, insgesamt 80 Vereinsräume, Ladenlokale und Privatwohnungen. Deutlicher Schwerpunkt ist Nordrhein-Westfalen. Die Aktion richtet sich gegen ein mutmaßlich islamistisches Netzwerk. Wie die Ermittler vermuten, handelt es sich um bundesweite salafistische Verbindungen. Im Mittelpunkt stehen die Vereine WWR, Worldwide Resistance Help und ANSA International, beide mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. Durchsuchungen fanden aber auch in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein statt. Bisher geht es dabei nur um einen Verdacht, den die Sprecherin des Bundesinnenministeriums Eleonore Petermann formuliert.
Das Ganze hat zum Hintergrund den dringenden Verdacht, dass sich dieses Netzwerk gegen den Gedanken der Völkerverständigung gemäß Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes richtet. Und darüber hinaus nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen auch davon ausgegangen werden muss, dass die Organisation dem extremistischen Milieu zuzurechnen ist und die Hamas finanziell und propagandistisch unterstützt.
Die radikale islamische Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, wird durch die USA, Israel und die Europäische Union als Terrororganisation eingestuft. Sie betreibt zwar auch Sozialvereine, auch wer nur diese unterstützt, begünstigt laut Rechtsprechung, aber damit auch die Hamas als Ganzes, wenn er deren Ziele billigt. Er stützt damit auch deren Kampf gegen die Existenz des Staates Israel und verstößt gegen den Gedanken der Völkerverständigung, so hat es das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Bundesinnenminister Horst Seehofer betonte heute, wer unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe die Hamas unterstütze, missachte fundamentale Wertentscheidungen der deutschen Verfassung. Dadurch werde auch das Engagement der vielen Hilfsorganisationen diskreditiert, die sich unter schwierigen Rahmenbedingungen zur Neutralität verpflichtet hätten. Wie weit nun Gelder aus dem Netzwerk gerade an die Hamas gingen, wird dabei nicht ganz deutlich. WWA Help ruft im Internet zu Spenden für Bedürftige im Gazastreifen auf. Ansar International hatte in der Vergangenheit auch für Hilfsleistungen unter anderem in Somalia und Syrien gesammelt. Bekannt ist, was die Vereine nach Angaben aus Sicherheitskreisen eingenommen haben. 12 Millionen Euro in den vergangenen Jahren, allein in Nordrhein-Westfalen. Näheren Aufschluss erhoffen sich die Ermittler offenbar von den Ergebnissen der Razzien, unter anderem Computer.
Großrazzia gegen Islamistennetzwerk. Das waren Informationen von Gudula Geuter. Und jetzt um 23.34 Uhr weitere Berichte in Kurzform. Und auch da geht es um eine Razzia gegen ein rechtsextremes Netzwerk. Thorsten Mandalka.
Die Bildung einer kriminellen Vereinigung, so lautet der Vorwurf der Strafverfolgungsbehörden. Das Zentrum der Razzien ist die südbrandenburgische Stadt Cottbus. Aber auch in weiteren Orten Brandenburgs, in Berlin, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, wurden Ladengeschäfte und Wohnungen durchsucht. Die Durchsuchungen richten sich gegen 20 Personen. In den letzten Jahren hatte die Redaktion rbb24 Recherche wiederholt über ein Netzwerk aus Rechtsextremisten, Kampfsportlern, Fußball-Hooligans und organisierten Kriminellen berichtet. Auch die Ausschreitungen in Chemnitz sind unter anderem auf diese Aktivitäten zurückzuführen. Die Verbindungen der Gruppe sollen auch ins Ausland reichen. Die konkreten Vorwürfe lauten auf Bedrohung, Körperverletzung, illegalen Waffenbesitz, Steuerhinterziehung und ähnliche Delikte.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat heute ihren Jahresbericht zu weltweiten Hinrichtungen vorgelegt. Erik Greidon.
Die Zahl der Hinrichtungen weltweit ist im vergangenen Jahr um fast ein Drittel zurückgegangen. Zu diesem Ergebnis kommt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in ihrem neuesten Bericht. Während 2017 noch fast 1000 Menschen durch Staaten hingerichtet wurden, gab es 2018 nur noch knapp 700. Der drastische Rückgang ist vor allem das Ergebnis einer Änderung der Drogengesetze im Iran. In der Folge war die Zahl der Hinrichtungen allein in dem Land um 50% gefallen. Auch im Irak, Pakistan und Somalia sei die Zahl der Hinrichtungen signifikant gefallen. Amnesty International hat allerdings in einigen Ländern auch eine Zunahme der Hinrichtungen registriert, besonders in Weißrussland, Japan, Singapur, Südsudan und den USA. China gilt weiterhin als das Land, das die meisten seiner eigenen Bürger hinrichtet. Allerdings veröffentlicht das Land die Zahlen dazu nicht.
Er ist nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande ungeheuer populär. Jetzt aber hat Basketball-Superstar Dirk Nowitzki sein Karriereende verkündet. Sebastian Schreiber.
In einer Rede an die Zuschauer in der Halle in Dallas erklärte Nowitzki, dass das nun sein letztes Heimspiel gewesen sei. Nach dem Spiel gegen die Phoenix Suns blieben die Zuschauer auf ihren Plätzen. Das Licht ging aus, immer wieder brandete Jubel auf. Auf dem Parkett erschienen einige der Größten, die der Basketball je gesehen hat. Sie alle ehrten Nowitzki. Er gilt als einer der größten Basketballspieler aller Zeiten. Gegen die Phoenix Suns erzielte Nowitzki 30 Punkte und holte 8 Rebounds, Statistiken, die an seine besten Zeiten erinnern. Nowitzki spielte 21 Saisons bei den Dallas Mavericks, länger als jeder andere Spieler in der Geschichte der NBA bei einem Team. Ob Nowitzki bei der letzten Saisonpartie gegen die San Antonio Spurs morgen nochmal aufläuft, ist unklar.
Der Schritt, der war von vielen erwartet worden. Nach dem Rücktritt vom DFB-Chefposten hat Reinhard Grindel jetzt auch seine internationalen Ämter niedergelegt. Matthias Merget.
In einem Brief an den UEFA-Präsidenten teilte Grindel seinen Rücktritt mit. Er stellte in seiner Erklärung aber klar, dass er wegen der geschenkten Uhr in keinerlei Interessenkonflikt geraten sei. Es gehe ihm nun darum, vor allem den guten Ruf der UEFA zu schützen. Beim Europäischen Fußballverband wäre er noch bis 2021 einer der Vizepräsidenten und beim Weltverband Mitglied im FIFA Council bis 2023. Bereits vor 8 Tagen war Grindel als Präsident des Deutschen Fußballbundes zurückgetreten. Die Annahme einer teuren Uhr als Geschenk war einer der Gründe, warum Grindel als Fußballfunktionär stark in der Kritik war.
Ja, dann bleibt noch die Tageszusammenfassung von der Frankfurter Börse. Zusammengestellt hat sie heute Claudia Werle.
Dass die Weltwirtschaft in den kommenden Monaten nicht mehr so stark wachsen wird wie bisher, da sind sich viele Ökonomen einig. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, hat vor Beginn der Frühjahrstagung seine Wirtschaftsprognosen nach unten korrigiert. Auch EZB-Chef Mario Draghi blickt verhalten optimistisch in die Zukunft. Er rechnet zwar nicht mit einer Rezession in der Eurozone, sieht aber durchaus Wachstumsrisiken. Grund genug für die EZB, an der ultralockeren Geldpolitik festzuhalten. Dass die Lage nicht einfach ist, das bekommen derzeit die Autohersteller und die Autozulieferer zu spüren. Viele von ihnen verkaufen in China, also in einem der ganz wichtigen Absatzmärkte, weniger Fahrzeuge. Und dann ist da noch Donald Trump. Noch sind die Handelsstreitigkeiten mit den Chinesen nicht beigelegt. Da hat Trump neue Handelspartner im Visier. Und das sind dieses Mal die Europäer. Trump droht, Zölle auf weitere Produkte aus der EU zu verhängen. Und davon sind die Autobauer unter anderem betroffen. Der DAX beendet den Handel 0,5% im Plus. Er steigt auf 11.905 Punkte. Lufthansa-Aktien gehören zu den Gewinnern. Das hat mit einem guten Geschäftsausblick der amerikanischen Konkurrentin Delta zu tun. Die Lufthansa selbst ist dabei, Geschäftsbereiche auf den Prüfstand zu stellen. Sie will ihre Tochter für Bordverpflegung, die LSG Skychefs, verkaufen. Die LSG gehört zu den führenden Airline-Caterern auf der Welt, trägt aber deutlich weniger zum Konzerngewinn bei als andere Unternehmensteile.
Soweit die Tageszusammenfassung von der Frankfurter Börse. 23.40 Uhr ist es hier und im Deutschlandfunk die Sendung »Das war der Tag«. Zuletzt war es um den politischen Machtkampf in Venezuela, zumindest in der Berichterstattung, wieder etwas ruhiger geworden, obwohl die Lage im Land humanitär wie politisch weiterhin dramatisch ist. Die Versorgung, sie bleibt katastrophal. Zudem gibt es auch immer wieder landesweite Stromausfälle. In New York hat sich unterdessen auch der Weltsicherheitsrat heute wieder einmal mit Venezuela beschäftigt. Georg Schwarte.
With all due respect, Mr. Ambassador, you shouldn't be here.
Sie sollten gar nicht hier sein, sagt Pence dem UN-Botschafter Venezuelas ins Gesicht. Samuel Moncada, der Botschafter von Präsident Maduro, den die USA und viele andere Staaten längst nicht mehr anerkennen. Er schaut hoch in den Saal des Sicherheitsrates und Pence legt nach.
You should return to Venezuela and tell Nicolas Maduro that his time is up. It's time for him to go.
Sie sollten nach Venezuela zurückgehen und Maduro sagen, seine Zeit ist abgelaufen, er muss gehen. Es war ein Frontalangriff des US-Vizepräsidenten hier im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, deren Rolle und Macht die USA schon länger hinterfragen. Pence erinnert dann, genervt, im Beisein des UN-Generalsekretärs Guterres daran, dass die UN einst gegründet wurden, um Sicherheit und Frieden zu garantieren. Deshalb, sagt Pence, fordern die USA die UN auf, ihren Job zu machen. Die Atmosphäre im Saal giftig. Die USA wollten eine Resolution, die den Oppositionsführer Guaido als Präsidenten anerkennt und internationale Hilfe ins Land lässt. Schurkenstaaten wie Kuba und Iran, so die Wortwahl von Mike Pence, sie aber würden Venezuela stützen, während Russland und China hier im Rat alles verhinderten.
And while Russia and China continue to obstruct the Security Council, rogue states like Iran and Cuba are doing all they can to prop up the Maduro regime.
Der russische UN-Botschafter Nebenzia schäumte später. Da war Pence längst gegangen. Er nämlich war gekommen, um zu reden, nicht um zuzuhören. Vassili Nebenzia aber rief Pence hinterher, wenn Sie Amerika groß machen wollen, dann hören Sie auf, sich in die Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Venezuela aber, ein Land, das untergeht. Bis Ende des Jahres 5 Millionen Flüchtlinge, ein Exodus. Derzeit, sagt der UN-Nothilfekoordinator Lowcock, bräuchten 7 Millionen Venezolaner humanitäre Hilfe. Tendenz steigend. Das Gesundheitssystem zusammengebrochen. Catherine Page, eine unabhängige Expertin, wendet sich im Saal an den schweigend dasitzenden UN-Generalsekretär.
The crisis in Venezuela fits the definition of a complex humanitarian emergency.
Die Krise in Venezuela erfüllt alle Bedingungen für einen humanitären Notfall und Antonio Guterres sollte diesen Notfall umgehend erklären, um unabhängige Hilfe schicken zu können.
Independent and impartial.
All das hörte der US-Vizepräsident Pence längst nicht mehr. Mit einem dreifachen Gottesgruß war die Nummer 2 der USA nach 18 Minuten wieder gegangen.
Aus New York war das der Bericht von Georg Schwarte. Tausende von Taxis waren heute wieder auf deutschen Straßen unterwegs, ausnahmsweise aber nicht im Auftrag der Kunden. Denn die Taxifahrer sind sauer auf Verkehrsminister Andreas Scheuer, der den Fahrdienstmarkt liberalisieren möchte. Mit Sternfahrten und Autokorsos haben deshalb heute viele Taxifahrer gegen diese Pläne demonstriert. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Viertausend Berliner Taxifahrer beteiligten sich an einer Sternfahrt zur Mittagszeit zum Brandenburger Tor. Am Flughafen Tegel erzeugten sie mit ihrer Demonstration über Stunden einen Stau. Fluggäste sahen sich gezwungen, auf der Autobahn auszusteigen und zum Flughafen zu laufen. Derweil skandierten die Fahrer immer wieder Uber raus und Scheuer raus. Bundesverkehrsminister Scheuer will im nächsten Jahr das Personenbeförderungsrecht liberalisieren. Die sogenannte Rückkehrpflicht für Fahrer von Diensten wie Uber soll wegfallen. Uber-Fahrer aus dem Umland könnten dann legal den ganzen Tag in Stadtzentren Fahrgäste befördern. So entstünde dem Taxigewerbe zusätzliche Konkurrenz. Michael Müller, Präsident des Bundesverbandes Taxi und Mietwagen, forderte Scheuer bei der Kundgebung der Taxifahrer auf, die Rückkehrpflicht beizubehalten.
Dort, wo sie die Rückkehrpflicht aufheben, ist auch keine Versorgung mehr im ländlichen Bereich, weil die Kolleginnen und Kollegen aus dem ländlichen Bereich sich dorthin bewegen, wo mehr Geschäft zu machen ist als in ihrer eigenen Kommune und dementsprechend die noch schlechter bedienen. Von daher ist auch das Unsinn.
Der Bundesverkehrsminister stellte sich den protestierenden Taxichauffeuren, die ihn lange am Reden hinderten. Scheuer verteidigte sein Eckpunktepapier zur Reform des Personenbeförderungsrechts, das Mitte Februar bekannt geworden war.
Keiner will ungeregelte, ungerechte, unfaire Verhältnisse der Personenbeförderung, wie es in anderen Ländern ist. Keiner will in Deutschland San Francisco, keiner will New York, keiner will Los Angeles. Ich will nicht, dass die fairen Wettbewerbsbedingungen von anderen Anbietern unterlaufen werden zum Schaden der Taxifahrer.
Im Streit um die Rückkehrpflicht kam der Minister den Taxifunktionären ein Stück entgegen.
Die Frage der Rückkehrpflicht überlasse ich den Städten. Die Städte müssen entscheiden, ja oder nein. Und die Städte bekommen die Möglichkeit.
Doch auf diesen Kompromiss wollte sich Taxi-Verbandspräsident Michael Müller nicht einlassen.
Wenn Sie sagen, wir geben die Rückkehrpflicht weiter auf, was Sie ja vorhaben in dem Eckpunktepapier, und erlauben dann den Kommunen etwas zu tun, dann ist das kein Schutz für uns, sondern sind wir von der Willkür einer Kommune, die sich hochgradig überfordert fühlt von diesen Aufgaben, ausgesetzt. Und dann ist das keine Lösung für uns und dann wird sie an dieser Stelle keinen Frieden schaffen.
Unterstützung erhielten die Taxifahrer von den Grünen im Bundestag. Stefan Gelbhaar, Sprecher für städtische Mobilität der Grünen, sagte, für viele in der Taxibranche gehe es um die nackte Existenz, wenn Uber und andere Fahrdienste auf den Markt strömten. Scheuers Papier erhöhe nur die Gewinnspanne dieser Dienste, erklärte der Grünen-Politiker.
Sebastian Engelbrecht über die Wut der Taxifahrer. Erst am Wochenende gab es in vielen deutschen Städten wieder Demonstrationen gegen die Mietpreissteigerungen in den Ballungszentren und für die Enteignung großer Wohnungsgesellschaften. Das Thema, es ist juristisch wie politisch höchst umstritten, das wurde heute dann auch bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag deutlich. Andrea Müller hat zugehört.
Alle Fraktionen waren sich einig, diese Aktuelle Stunde ist dringend nötig. Doch der zuständige Minister, der hat den Anfang verpasst. Die FDP wollte ihn herbeizitieren lassen. Es gab keine Mehrheit für den Antrag. Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich war nach der Abstimmung dann zu einer paradoxen Ansage gezwungen.
Damit ist der Antrag der FDP abgelehnt und ich begrüße ganz herzlich unter uns den Bundesminister für Innenbau und Heimat aus Seehofer.
Als Bauminister Seehofer kam, war der hitzige Auftakt schon vorbei. Enteignung war das Reizwort für die Grünen, ein denkbares Mittel gegen steigende Mieten. Im Straßenbau oder in den Braunkohlegebieten seien Enteignungen akzeptiert, sagt Fraktionschefin Göring-Eckardt.
Und in dem Augenblick, wo es darum geht, dass Leute Wohnbebauung nicht möglich machen und Felder brach liegen lassen. Da geht es um die letzte Möglichkeit der Enteignung. Und Sie sagen, das geht nicht, das ist ideologisch. Nein, das ist eine Möglichkeit und über die muss man reden in diesen Zeiten, meine Damen und Herren.
Sätze wie diesen machen die Grünen zur Zielscheibe für die Union, einen Teil der SPD, aber vor allem für die Liberalen. FDP-Fraktionschef Lindner erinnert an Berlin, an die Hauptstadt, in der gerade ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne begonnen hat.
Westkreuz Berlin, 1000 Wohnungen könnten geschaffen werden. Der grüne Baustadtrat will aber lieber eine Grünfläche, deshalb findet dort keine Bebauung statt. Tempelhofer Feld. Da könnten 4.800 Wohnungen geschaffen werden. Alleine in Berlin gehen 11.000 nicht gebaute Wohnungen auf das Konto der Verhinderer von Bündnis 90 Die Grünen.
Ohne privates Kapital geht es nicht, sagt Lindner. Von der Bundesregierung fordert er mehr Anreize für Investoren. Wir liefern, verteidigt Marco Wanderwitz den Kurs der Bundesregierung. Das Baukindergeld etwa haben wir zum Fliegen gebracht, berichtet der parlamentarische Staatssekretär in Seehofers Bauministerium. Und für die fehlenden Sozialwohnungen, da seien schließlich andere verantwortlich.
Seit der Bund nicht mehr die Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau trägt, seit 2006, seit es damals die Föderalismusreformkommission gab, hat sich der Bestand an Sozialwohnungen in Deutschland halbiert. Und dafür tragen die Verantwortung Landesregierung und niemand hier in diesem Haus.
Schuldzuweisungen und Ideologievorwürfe haben die Debatte geprägt. Auch die AfD suchte einen Schuldigen für die Misere am Wohnungsmarkt. Und nicht nur Martin Siechert wurde an einer ganz bestimmten Stelle fündig.
Wenn wir die sozialen Problemfälle aus Europa und aus der ganzen Welt nach Deutschland holen, dann ist es logisch, dass die sozialen Probleme hierzulande explodieren.
Wohnen, das ist die soziale Frage der Zukunft. Über diesen kleinsten Nenner waren sich immerhin alle Redner einig. Bei den Lösungen aber liegen die Positionen im Bundestag weit auseinander.
Andrea Müller über die Aktuelle Stunde im Bundestag zur angespannten Lage auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Es gilt als wissenschaftliche Sensation das erste Bild von einem schwarzen Loch im Universum. 2 Jahre haben dafür Astronomen Beobachtungen ausgewertet, für die sich wiederum mehrere Observatorien auf 4 Kontinenten sozusagen zusammengeschaltet hatten. Und herausgekommen ist dieses spektakuläre Bild. Claudia Sache.
Ein glühender rot-orangefarbener Lichtring, der einen dunklen Kreis umgibt. Ein strahlender goldener Kranz rund um ein dunkles Loch. Etwas verschwommen und relativ klein. So in etwa sieht das schwarze Loch aus, das die Wissenschaftler der National Science Foundation heute weltweit präsentierten.
This is a remarkable achievement.
Eine bemerkenswerte Leistung. Was man hier sieht, ist der letzte Lichtkreis, der Beweis eines Event Horizon, eines Ereignishorizonts. Jetzt haben wir einen sichtbaren Beweis eines schwarzen Lochs.
Sagt Shepard Dolman, Leiter des Projekts Event Horizon Telescope vom Zentrum für Astrophysik der Harvard-Universität und Smithsonian. Bislang galten schwarze Löcher im Weltraum als Phantome. Ihre Existenz konnte nur indirekt nachgewiesen werden. Bei dem aufgenommenen Loch handelt es sich um das extrem massereiche schwarze Loch im Zentrum der 55 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie 87. Um dem Universum diese Aufnahme zu entlocken, hat ein internationales Team aus Astronomen 8 gigantisch große Radioteleskope auf 4 Kontinenten miteinander kombiniert. Dadurch ist ein virtuelles Superteleskop entstanden, erklärt Astrophysiker Shepard Dolman.
Um das zu machen, haben wir über 10 Jahre gebraucht. Wir mussten die Kräfte von Teleskopen rund um den Globus bündeln, um Schüsseln mit einem Durchmesser so groß wie die Erde zu erhalten. Dieses Teleskop schafft die höchste Auflösung, die man von der Erdoberfläche aus erreichen kann. Damit könnte man das Datum auf einem 25-Cent-Stück in Los Angeles erkennen, wenn man hier in Washington stünde.
Das Innere eines schwarzen Loches zu fotografieren ist unmöglich. Durch die immense Gravitation kann aus der direkten Umgebung nicht einmal Licht entkommen. Allerdings gibt es eine Wechselwirkung zwischen dem Loch und der es umgebenden Materie. Diese Grenze ist der sogenannte Ereignishorizont, auf Englisch Event Horizon. Daher hat das Projekt seinen Namen.
And this image forges a clear link now between supermassive black holes.
Dieses Bild schafft eine Verbindung zwischen supermassiven schwarzen Löchern und Galaxien. Wir wissen nun genau, dass schwarze Löcher unvorstellbar viel Materie verschlingen. Jetzt haben wir eine völlig neue Basis, um die Relativitätstheorie weiter zu erforschen. Und wie mit allen neuen Entdeckungen ist das erst der Anfang.
And we now have an entirely new way of studying general relativity and black holes that we never had before. And as with all great discoveries, this is just the beginning.
Für die Wissenschaftler des Event Horizon Teleskops ist das erste Foto eines schwarzen Loches ein bahnbrechender Erfolg. Nicht nur ein historischer Tag für die Astronomie, wie sie es ausdrücken, sondern auch ein wichtiger Tag für uns alle.
Der Bericht von Claudia Sarre. Bleibt noch die Presseschau aus den morgigen Zeitungen zusammengestellt, hat sie für uns heute schon Khaled Nahar.
Die Zeitungen widmen sich vor allem der Parlamentswahl in Israel und den Folgen aus dem knappen Sieg von Premierminister Netanyahu. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel sieht Netanjahus Bilanz als Bestätigung für seine Anhänger. Die Zahl der großen Terroranschläge hat abgenommen. Die Forderungen der Palästinenser in der Debatte um eine Zwei-Staaten-Lösung werden international kaum noch wahrgenommen. Und selbst Netanjahu-Kritiker in Israel sind stolz auf die gute Wirtschaftsleistung des Landes dank der Förderung moderner Technologien. Die Neue Osnabrücker Zeitung sieht derweil wenig Hoffnung für den Friedensprozess im Nahen Osten. Die Palästinenserfrage hat im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt. Herausforderer Gantz hat sie weitgehend gemieden, Hardliner Netanjahu ging eher noch kompromissloser vor als zuvor. Die Ankündigung, Siedlungen im Westjordanland annektieren zu wollen, taugt nicht als Einladungsschreiben für neue Gespräche zur Zwei-Staaten-Lösung. Die Kölnische Rundschau sieht ebenfalls klare Verhältnisse kommen. Außenpolitisch kann sich Netanjahu auf einen Bruder im Geiste verlassen, den US-Präsidenten Donald Trump. Was der Rest der Welt von solcher Bulldozer-Politik hält, ist beiden ziemlich egal. Von einer langfristig angelegten Friedenspolitik in der Region verabschiedet sich Israel so vollends. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen hadert mit den Gefahren für Israel. Dass die Zwei-Staaten-Lösung in der neuen Knesset keine nennenswerten Fürsprecher mehr hat, muss man nicht hinnehmen. Damit umzugehen ist aber nötig. Premierminister Netanjahus polarisierendes Wir gegen die anderen darf man nicht dämonisieren. Es ist die Folge, nicht der Auslöser des 100-jährigen Konflikts im Heiligen Land, in dem immer wieder Terror und Krieg über die Menschen hereinbrechen. Dass die Existenzangst den Mut zum Frieden erstickt hat, ist eine Tragödie, aber allzu menschlich. Und das Straubinger Tagblatt verweist auf eine Unsicherheit. Wie lange Netanjahu nun im Amt bleiben wird, ist unklar. Über ihm hängt das Damoklesschwert der Korruptionsermittlungen. Im Falle einer Anklage müsste er zurücktreten. Gut möglich also, dass die Israelis schon bald wieder zur Wahl gerufen werden. Ein anderes Thema in den Zeitungen sind die Proteste von Taxifahrern gegen eine vorgeschlagene Gesetzesreform von Bundesverkehrsminister Scheuer, mit der dieser den Personenbeförderungsmarkt für Dienste wie Uber öffnen will. Die Frankfurter Rundschau meint, an dem Fall zeigt sich exemplarisch, welche Herausforderungen die Digitalisierung schafft. Es geht einerseits darum, bestehende Arbeits- und Sozialstandards zu erhalten, andererseits darf der technische Fortschritt nicht ausgesperrt werden. An manchen Stellen muss sich das Fahrdienstgewerbe verändern. Die Politik muss aber sicherstellen, dass das nicht zu Ausbeutung führt. Und das Badische Tagblatt aus Baden-Baden schreibt, das regulierte Taxigewerbe auf der einen Seite ist an viele Pflichten im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge gebunden. Uber-Chauffeure, die sich Fahrten ausschließlich über digitale Mobilitätsdienstleister besorgen, nicht. Hier entsteht Konkurrenz in einem unfairen Wettbewerb. Dieses Missverhältnis muss Scheuer beheben und dabei stets die Umwelt im Blick behalten.
Danke, Khaled Nahar, für die Presseschau. Und das war's von uns an diesem 10. April 2019. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg.